Anima Eterna. Es ist 7 Uhr und Simon Buri ist im Studio.
Guten Morgen.
Kulturnachrichten.
Zuerst ein Blick nach Deutschland. Die Rahmenbedingungen, um in Deutschland Filme zu produzieren, verbessern sich. Rückwirkend zum 1. Januar gelten neue Richtlinien für die kulturelle Filmförderung, den Deutschen Filmförderfonds und den German Motion Picture Fund.
Ja, die Reform, die stärkt die Filmförderungsanstalt, die künftig alle Filmförderinstrumente des Bundes zentral verwaltet. Laut Mitteilung von Kulturstaatsministerin Claudia Roth beinhalten die Regelungen eine Erhöhung der Förderquote auf 30% der deutschen Herstellungskosten. Ja, und das mache Deutschland international wettbewerbsfähig. Neben höherer Fördersummen wurden auch die Antragstellung vereinfacht. Die Änderungen sollen die Rahmenbedingungen für den deutschen Filmstandort verbessern.
Und wir bleiben beim Film, wechseln nach Großbritannien. Die britische Netflix-Serie Adolescence ist derzeit omnipräsent in den Medien. In der Serie geht es um einen 13-Jährigen, der ein Mädchen erstochen hat. Wir haben darüber berichtet. Nun soll die Serie an allen Sekundarschulen in Großbritannien gezeigt werden.
Das hat der britische Premierminister Keir Starmer nach einem Treffen mit Kinderschützern und Machern der Serie mitgeteilt. In Adolescence geht es um Online-Radikalisierung von jungen Männern, die von Influencern zu Frauenfeindlichkeit angestachelt werden. Die britische Regierung hofft, dass die Serie im Unterricht hilft, Schülerinnen und Schüler für das Problem zu sensibilisieren.
Und dann hast du noch Musik mitgebracht. Das ist der koreanische Pianist Kim Sae-hyun mit Rachmaninoff. Das war ein Live-Ausschnitt aus Paris, aufgenommen beim Finalkonzert vom Long Tibo Klavierwettbewerb.
Und diesen konnte er jetzt für sich entscheiden. Der gerade mal 17-jährige Pianist gewinnt den ersten Preis. Das gab die Fondation Long Tibo auf seiner Website bekannt. Derzeit studiert Kim Sae-hyun in den USA.
Und was hat es mit diesem Preis auf sich?
Ja, dieser Long Thibaud Crespin-Wettbewerb, so heißt er, er gehört zu den renommiertesten Musikwettbewerben Frankreichs. Der Preis ist mit 35.000 Euro dotiert. Es wurde kein zweiter Preis vergeben. Der dritte große Preis, der ging an den ebenfalls koreanischen Jungpianisten Lee Hyo.
SRF 2 Kultur.
Simon Buri ist in der Redaktion. Ich bin Caroline Lüchinger und jetzt gibt's spezielle Klänge Hackbrett und Tabla von Barbara Schirmer.
Thank you.
Sanfte Klänge. Barbara Schirmer spielte hier ihr eigenes Stück 36er auf dem Hackbrett zusammen mit Didine Stoffer. Ja, und so sanft sind die Klänge in der Musik nicht immer. Da kann's auch mal richtig laut werden, vor allem in einem Orchester. Drei von vier Orchestermitgliedern haben Hörprobleme. Dies besagt eine Studie aus dem Jahr 2019. Trotzdem ist es ein Tabuthema. Die Journalistin Corinne Holz hat dazu jetzt recherchiert. SRF-Musikredaktorin Elisabeth von Kalnay ist mit ihr quasi in den Orchestergraben gestiegen.
»120 Dezibel. Wenn ein Orchester so richtig Gas gibt, ist es so laut wie ein Presslufthammer. Schon die Grundlautstärke eines Orchesters liegt bei 85 bis 95 Dezibel, vergleichbar mit Großstadtverkehr. Und das mehrere Stunden am Tag, ein ganzes Berufsleben lang. Das führt häufig zu Gehörproblemen.
Gehörprobleme kann ganz Verschiedenes heißen. Eben ein Tinnitus, es kann heißen Hyperakusis, jemand hört alles zu laut, bis hin dann zu vegetativen Reaktionen, heißt die Herzfrequenz erhöht sich, der Cortisolspiegel steigt, also Stresshormon, die Muskulatur verkrampft sich.
Erklärt Corinne Holz. Besonders viel Lärm ausgesetzt sind Musikerinnen im Opernorchester. Orchesterklang plus Sänger und Chor, Bühneneffekte wie ein 120 Dezibel lauter Pistolenschuss und immer mehr multimediale Effekte wie Ton- und Videoeinspielungen und Live-Verstärkung. An der Oper Zürich gibt es feste Grenzwerte für solche Effekte und klare Regeln. Sie müssen vorab getestet werden und alle Beteiligten müssen informiert werden. Corinne Holz stellt fest,
die Sensibilisierung ist da. Gleichzeitig ist der Druck da, international in der ersten Liga spielen zu können.
Und da gehören die prestigeträchtigen, groß besetzten Werke dazu, wie der Ring von Richard Wagner. Aber
Wagner ist eigentlich zu laut für dieses Haus.
Denn für solche Schallmassen ist die Zürcher Oper eigentlich zu klein. Eine Belastung für die Orchestermitglieder. Auffällig viele hätten Gehörprobleme, sagt Holz. Die meisten würden sie verdrängen, teilweise jahrzehntelang aussitzen, mit teils heftigen Folgen, körperlich und psychisch. Darüber sprechen tun die wenigsten. Gehörprobleme seien ein Tabuthema unter Profimusikerinnen und Musikern.
Betroffene sind sehr allein. Sie können auf ihre Kolleginnen und Kollegen eigentlich nicht zählen. Wenn, redet man nur hinter vorgehaltener Hand darüber.
Es hieße, wer den Lärm nicht verträgt, ist halt im falschen Beruf. Gehörprobleme aufgrund des Berufs, ein klassischer Berufsunfall, eine Berufskrankheit könnte man meinen. Aber
für mich war frappant festzustellen, ein Musiker, eine Musikerin ist gegen das größte Berufsrisiko nicht versichert.
Denn der Grenzwert für ein Unfallereignis liegt extrem hoch, 125 Dezibel bei der SUVA. Gehörschäden, die durch den Dauerschallpegel von 85 bis 95 Dezibel entstehen, die sind nicht versichert. Das müsse sich ändern, fordern Betroffene und ihre Anwältinnen. Auch in der Prävention ist Luft nach oben. Heutzutage gibt es passgenaue Ohrstöpsel, die ein natürliches Klangbild versprechen. Aber viele Orchestermusiker nutzen sie nur an Fortissimo-Stellen. Ein Drittel der Mitglieder von Schweizer Berufsorchestern schützt sich gar nicht. Sie würden das Risiko unterschätzen und Gehörschutz gelte immer noch als unkünstlerisch, sagt Holz.
Wir sind schließlich nicht auf einer Baustelle, sondern in der Oper.
Um Gehörschutz zu normalisieren, bräuchte es schon an den Musikhochschulen Aufklärungsarbeit. Aber auch die Opernhäuser müssen handeln, findet Holz. Weniger laute Regieeffekte, mehr leise Opern mit kleineren Ensembles. In der Oper Zürich prüft eine renommierte Akustikfirma zurzeit, wie man die akustischen Bedingungen verbessern könnte. Mit einem Schallsegel zum Beispiel oder einem größeren Orchestergraben. Das macht Corinne Holz Hoffnung. Und es wäre eine Entlastung für die Ohren aller Beteiligten.
Corinne Holz hat übrigens ihre Recherchen zu Gehörproblemen in Orchestern zuerst in der WOZ veröffentlicht. Solveig Gabetta mit ihrem Cello. Sie spielte La Capricieuse von Edward Elgar. Mario Vinzavo dirigierte das dänische Radiosinfonieorchester.
Thank you.
Kaffee und Schokolade gab es hier vermischt. Coffee-Infused Chocolate von Maxime Coulet. Ob es sich um einen heißen Gakko mit Kaffee drin handelt oder um diese Schokieile mit Kaffeegeschmack, ich weiß es nicht. Am liebsten ist mir die Kaffee-Schoki-Kombination in Form eines Espressos mit dem Schöckeli daneben. Aber auch nicht um diese Zeit. Wie auch immer, Coffee-Infused Chocolate von Maxime Coulet, hier gespielt gerade vom Prague Philharmonic Orchestra. Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott im perfekten Zusammenspiel dank Josef Bohuslav Förster. Der Komponist, er wurde fast 100 Jahre alt. 1859 in Prag geboren, 1951 verstorben. Fast 100-jährig und das im 19. und 20. Jahrhundert. Ein stolzes Alter. Sie hörten von Förster den zweiten Satz aus seinem Quintett F-Dur, gespielt vom Aulos Bläserquintett. Und auf all die Bläser gibt's jetzt ein ganzes Orchester, Les Amis de Philippe.
Thank you.
Concerto Grosso D-Dur von Alfredo Manfredini, Ludger Remy, dirigierte Les Amis de Philippe. Es ist 7:30. Guten Morgen, Salvador Tassoy.
Guten Morgen. Unser Fokus heute, der Schuldspruch gegen Marine Le Pen. Die Rechtsaußenpolitikerin will nicht akzeptieren, dass sie von den Wahlen in Frankreich ausgeschlossen wird. Das Urteil sei streng, es bewege sich aber im Rahmen der Gesetze, sagt unser Auslandredaktor. Und später dann geht es zum Flughafen Bern-Belp. Dort starten und landen in diesen Tagen auch Kampfjets im Rahmen einer größeren Übung der Schweizer Luftwaffe. Die Reportage gibt's nach der Wetterübersicht. Im Studio ist Marco Koller von der Nachrichtenredaktion.
Es wird heute ziemlich sonnig, trotz einiger Wolkenfelder. Es weht eine starke Bise und es gibt bis 12 Grad.
Ein Verbot, während 5 Jahren für politische Ämter gewählt zu werden, das ist Teil eines Urteils gegen die französische Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen. Sie hat sich erstmals selbst dazu geäußert. In einem Fernsehinterview mit TF1 kritisierte sie das Urteil als politisch motiviert. Dabei geht es einzig darum, sie von der Kandidatur bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2027 wäre das abzuhalten. Sie werde sich aber durch dieses Urteil nicht ausschalten lassen. Ich habe Auslandredaktor Philipp Scholkmann gefragt, wie sie während dieses Interviews gewirkt hat.
Sie wirkte zornig und kämpferisch. Das Urteil bedeute keineswegs das Ende ihrer politischen Karriere, sondern könne ein Motor sein, um noch engagierter für die Millionen Französinnen und Franzosen einzustehen, die an sie glaubten. In der Sache beharrte Marine Le Pen darauf, dass sie unschuldig sei. Sie zeigte auch gestern Abend keinerlei Reue. Sie griff stattdessen direkt das Gericht an. Eben, es habe in der klaren Absicht gehandelt, sie als bestplatzierte Kandidatin aus dem Rennen für die Staatspräsidentschaft zu nehmen.
Schauen wir uns das Hauptargument an, das sie gebracht hat, dass die Unwählbarkeit ab sofort gilt. Sie sagt, das widerspreche dem Rechtsstaat. Wie ist das einzuordnen?
Diese folgenschwerste Sanktion im Urteil gilt schon, bevor alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind. Das ist in der Tat ungewöhnlich streng, aber es bewegt sich immer noch im Rahmen der Gesetze, die sich die französische Politik gegeben hat und die bei Veruntreuung von öffentlichen Geldern besonders kompromisslos geworden sind. Das Gericht hätte darauf verzichten können, aber es argumentiert, dass Marine Le Pen sich diese Grube gewissermaßen selber gegraben habe, nicht nur durch die systematische Veruntreuung von Geldern des Europäischen Parlaments, sondern auch, weil sie den Prozess über Jahre mit allen juristischen Tricks und Kniffs verzögert hat und keinerlei Schuldbewusstsein zeigt.
Sie besteht jetzt auf einen schnellen Berufungsprozess, die Hoffnung dahinter, sie könne dann doch noch bei den Präsidentschaftswahlen antreten. Unter welchen Umständen wäre das möglich?
Der Berufungsprozess müsste innerhalb von weniger als 2 Jahren abgeschlossen sein und mit einem milderen Urteil ausgehen, insbesondere diese sofort wirksame Unwählbarkeit umstoßen. Dass ein solches Szenario wenig realistisch ist, das räumte sie gestern Abend selber ein. Sie habe nicht die Kontrolle über den juristischen Kalender. Versuchen will es Le Pen trotzdem.
Sagt SRF-Auslandredaktor Philipp Scholkmann. Dieses Urteil könnte Auswirkungen haben auf die gefühlte Legitimität der französischen Justiz, insbesondere bei Le Pen-Wählerinnen und Wählern. Das sagt Ronja Kempin, sie ist Expertin für Populismus in Frankreich bei der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik.
Ich denke, die Wählerinnen und Wähler von Marine Le Pen werden jetzt natürlich die französische Justiz mit anderen Augen sehen. Sie werden, denke ich, sehr stark die von der Partei jetzt vorgetragene Linie, wenn sie so wollen, übernehmen und sagen, es ist ein politisches und kein juristisches Urteil. Es ist eine Mundtotmachung unserer politischen Stimme, denn die kommt jetzt 2027 zu den Präsidentschaftswahlen nicht mehr Marine Le Pen zugute. Und das wird als sehr ungerecht wahrgenommen. Das ist kein gutes Zeichen für die französische Justiz, die ohnehin immer in der Kritik steht, unterbesetzt zu sein, zu langsam zu sein, die Falschen zu verurteilen und immer auch mit zweierlei Maß zu messen. Und das ist in der Tat Wasser auf die Mühlen derjenigen, dieses Urteil, die die Gewaltenteilung in Frankreich doch arg in Zweifel ziehen.
Das sagt Ronja Kempin, Expertin für Populismus in Frankreich bei der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik. Zur weiteren wichtigen Meldung der vergangenen Stunden in den Nahen Osten. Israel soll im Süden des Gazastreifens 15 Mitarbeitende von Hilfsorganisationen getötet haben.
Dieser Vorwurf kommt vom Nothilfekoordinator der UNO. Er sagt, es handle sich bei den Getöteten um Mitarbeitende der UNO, des palästinensischen Roten Halbmonds und des Zivilschutzes, der von der Hamas kontrolliert wird. Es seien 15 Leichen gefunden worden, und zwar neben Rettungsfahrzeugen, die klar als solche gekennzeichnet gewesen seien. Israel hat sich bisher nicht dazu geäußert. In der Nacht hat die israelische Luftwaffe derweil einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut bombardiert. Die israelische Armee sagte, das Ziel sei ein wichtiges Mitglied der Hisbollah-Miliz gewesen. Von libanesischer Seite hieß es, bei dem Angriff seien mindestens 3 Menschen getötet worden. Dann weiter nach Asien. China hat mit einer Militärübung rund um die Insel Taiwan begonnen. An der Übung seien die Marine, die Luftwaffe und auch Raketentruppen beteiligt, heißt es vom chinesischen Militär. Ziel sei es, die Operationsfähigkeit der Truppen zu testen. Und die Übung sei eine Warnung an alle, die ein unabhängiges Taiwan wollten. China betrachtet Taiwan als Teil seines eigenen Staatsgebiets.
Wir bleiben beim Thema Militärübung, wechseln aber in die Schweiz zu einer Übung der Luftwaffe. Auf dem Regionalflughafen Bern-Belp starten diesen Tagen nämlich neben zivilen Flugzeugen auch Kampfjets der Armee. Thomas Pressmann hat sich das vor Ort angeschaut.
Die Straßen zum Flughafen sind abgesperrt. Armeeangehörige kontrollieren die Zufahrten mit Gewehr. Das ist nicht alltäglich hier beim Flughafen Belp. Weit über 100 Armeeangehörige trainieren, wie es ist, aus einem zivilen Flugplatz in kurzer Zeit einen Armeelandeplatz herzurichten.
Das ist nicht ganz so trivial, weil auf dem angestammten Flugplatz weiß man, wo die Werkzeuge sind. Und wenn man irgendwo hingeht in der Schweiz, muss man all das Notwendige mitnehmen.
Sagt Luftwaffenkommandant Peter Merz. Der Grund für die Übung: Die Luftwaffe will in einem Ernstfall nicht nur von Militärflugplätzen fliegen können, sondern von verschiedenen Orten. Dezentralisierung, sagt die Luftwaffe dem. Das sei bei der aktuellen Bedrohungslage nötiger denn je. Denn Peter Merz ist überzeugt:
Die Bevölkerung wie auch die Politik haben erkannt, dass die Ausrichtung unserer Armee auf die Verteidigung zwingend notwendig ist. Wir haben Krieg in Europa, wir müssen uns auf den schlimmsten Fall vorbereiten und nicht auf den wahrscheinlichsten.
Deshalb plant die Armee in 3 Jahren, 2028, eine große Übung. Dann sollen wieder Kampfjets auf der Autobahn starten und landen.
Zu einem anderen Thema, die DEZA, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, ist zurück in Afghanistan mit einem humanitären Büro. Nach der Machtübernahme der Taliban hat der Bund das damalige Kooperationsbüro geschlossen. Es gehe beim neuen humanitären Büro in erster Linie um Ernährungssicherheit, sauberes Trinkwasser und medizinische Versorgung, sagt der Vizedirektor der DEZA, Dominik Stielhardt.
Es ist nicht einfach, mit dieser de facto Regierung zu arbeiten, die ja international auch nicht anerkannt ist. Und deswegen arbeiten wir vor allem mit lokalen Organisationen, vor allem auch Organisationen, die von Frauen geführt werden, wo wir wirklich große Unterstützung leisten. Und wir arbeiten natürlich auch über internationale Partner.
Vor kurzem hat das Staatssekretariat für Migration seine Asylpraxis für Männer aus Afghanistan geändert. Alleinstehende Männer mit abgelehnten Asylgesuchen können damit unter bestimmten Umständen nach Afghanistan abgeschoben werden. Darauf angesprochen, sagt Dominik Stielhardt.
Das humanitäre Büro vor Ort in Afghanistan ist wirklich für die Abwicklung unserer humanitären Hilfe zuständig und hat nichts mit Rückführungen zu tun. Alles, was diplomatische und konsularische Aufgaben betrifft, wird weiterhin von unserer Vertretung in Islamabad wahrgenommen, nicht von unserem humanitären Büro in Afghanistan.
Sagt Dominik Stielhardt, Vizedirektor der DEZA. Und wir kommen noch zu einer Meldung aus der Wirtschaft. Wer mehr über einen Geschäftspartner oder eine Geschäftspartnerin wissen will, wirft einen Blick ins Handelsregister. Darin sind alle Firmen in der Schweiz eingetragen. Die eidgenössische Finanzkontrolle hat sich das Handelsregister genau angesehen und ist nicht zufrieden.
Das System sei zu kompliziert und es gebe kantonale Unterschiede, sagt die eidgenössische Finanzkontrolle. Es fehlten eine gemeinsame Vision und gemeinsame Ziele. Der Bund und die Kantone seien sich zwar einig, dass das Handelsregister vereinfacht und vereinheitlicht werden solle, es sei da in den letzten Jahren aber wenig passiert. Schon vor 7 Jahren hatte die Finanzkontrolle nämlich ähnliche Kritik geäußert. Dann die Börsendaten von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat 1% gewonnen, der Nikkei Index in Tokio steigt um 0,4%. Der Euro wird zu 95,53 Rappen gehandelt, der Dollar zu 88,31 Rappen. Der Blick aufs Wetter noch. Heute ist es oft sonnig, teils hat es aber auch dichtere Wolken, das vor allem im Osten und gegen Abend dann auch im Süden. Im Norden gibt es mit starker Brise rund 12 Grad, im Süden gibt es 17 Grad.
Das sind die Informationen von heute Morgen. Die Sendung gibt es im Abo srf.ch/audio. Verantwortlich Ami Ali, die Zeit 20 vor 8.
SRF 2 Kultur mit Sabine Gysin.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich.
Thank you.
Das war das Trio Ariaga mit dem dritten Satz aus Joaquin Turinas Klaviertrio F-Dur. Joaquin Turina, ein Name, den man nicht ständig hört, auch nicht hier bei Radio SRF 2 Kultur. Es war ein spanischer Komponist, 1882 geboren. Claude Chapuis sang hier «Goûtons un doux repos» von Michel Lambert. Luca Bianca hat sie auf der Laute begleitet. In einem Restaurant aufwachsen, das hätte ich als Kind großartig gefunden. Pommes frites, so viel man will, und eine Tiefkühltruhe, die immer voller Glace ist. Aber naja, wie so oft sieht die Realität anders aus. In einem Restaurant aufwachsen, das heisst auch, die Eltern müssen arbeiten und können sich nicht dauernd um das Kind kümmern. So wie die Eltern von Si Xiang Wong.
Die haben gesagt, Si Xiang muss eigentlich etwas zu tun haben. Der kann nicht nur mit die Bierdeckeln spielen, oder? Mhm. Und dann haben sie gesagt, wir spielen ein Klavier im Keller.
Und so im Keller unter dem Restaurant hat er angefangen, Klavier zu spielen. Mittlerweile spielt Si Xiang Wong auf den großen Bühnen dieser Welt und hier am Radio Musik von Johann Christian Bach. Wir hören eine Koproduktion von SRF 2 Kultur.
Thank you. Allegro di molto, das war der erste Satz aus dem Klavierkonzert F-Moll von Johann Christian Bach. Yuki Kasai hat das Kammerorchester Basel geleitet, Sisiang Wong war der Pianist. Mentale Gesundheit, das ist ein Thema, das uns alle betrifft und doch sprechen wir meistens oft erst dann darüber, wenn es schon zu spät ist, wenn es schon brennt. Mentale Gesundheit, warum wollen wir Krisen immer managen und einen Mehrwert darin finden? Das fragt heute der Tagesanzeiger. Simon Buri, du hast den Artikel gelesen. Warum geht es da genau?
Ja, also was ich spannend fand, der Text, der räumt mit dieser verbreiteten Haltung auf, dass eben jede Krise irgendwie eine Chance gleichzeitig sein muss. Ja, du weißt schon, Sabine, diese ewigen Sätze wie, ja, du wirst daran wachsen oder alles hat einen Sinn. Genau das stellt eben der Artikel in Frage.
Also keine positiven Selbsthilfetipps diesmal.
Ja, genau, das Gegenteil, ehrlich gesagt. Die Journalistin Nora Zucker, die meint zusammengefasst, wir leben in einer Zeit, in der wir sogar Schmerz noch optimieren wollen. Gesellschaftlich gesehen wird das irgendwie erwartet, dass wir da funktionieren, selbst wenn es uns mal richtig eben mies geht. Und das erzeugt natürlich Druck.
Aber ist es nicht auch hilfreich, in Krisen einen Sinn zu suchen, so quasi ein bisschen Hoffnung?
Ja, total, klar. Und sie sagt auch nicht, dass das komplett falsch sei. Aber es gebe eben Situationen, Situation, da bringt es nichts, einen Sinn herbeizuzwingen. Ja, wenn du zum Beispiel jetzt überspitzt gesagt verlassen wirst oder um es noch dramatischer zu sagen, wenn jemand stirbt, da kann das einfach einmal traurig sein. Punkt.
Das ist ziemlich radikal, aber irgendwie auch befreiend, oder?
Ja, total, fand ich auch. Der Text, der schlägt vor, statt sofort nach dem Mehrwert zu suchen, könnten wir lernen, erstmal einfach anzuerkennen, dass es weh tut und dass man auch mal nicht weiter weiß.
Das klingt nach einem Plädoyer für mehr Aushalten.
Ja, und anzuerkennen und vor allem auszuhalten, dass manche Dinge, die passieren einfach grundlos, die passieren, die eben keinen Sinn ergeben auch. Darin sind wir nicht besonders gut, dann damit umzugehen. Und da behilft man sich lieber mit hohlen Ausdrücken wie, ja, positive Fehlerkultur nennt sie es. Natürlich ist es schmerzhaft, alles auf die Seite zu räumen, um zu sehen, wie die Dinge nun mal liegen, aber es kann Druck rausnehmen, wenn man sich vor Augen hält, Menschen sind widersprüchlich und ambivalent, und zwar alle.
Manchmal sind die Dinge einfach traurig, so heißt der Text von Nora Zucker. Sie finden ihn im heutigen Tagesanzeiger und in allen Tamedia-Blättern.
Thank you.
Das war der ungarische Tanz von Johannes Brahms. Ivan Fischer dirigiert hier das Budapester Festivalorchester. Und bis zu den Nachrichten noch Musik von Germaine Taillefer. Suite Burlesque war das von Germaine Taillefer.
Kulturnachrichten.
Und wir starten gleich mit Musik. Das ist Musik von Arcangelo Corelli, aufgenommen bei einem Wohnzimmerkonzert. Die Geige spielt hier die Schweizer Barockgeigerin Margrit Wassermann. Jetzt hat die junge Barockgeigerin einen Preis gewonnen, Simon Buri.
Innerhalb des internationalen Telemann-Wettbewerbs erhält sie den Bärenreiter Urtextpreis. Das teilte das Deutsche Musikinformationszentrum auf seiner Website mit. Sie bekommt den Preis in der Kategorie «Historische Streichinstrumente». Margit Wassermann studierte Barockvioline in London und auch in Basel. Neben ihrer Zusammenarbeit mit verschiedenen Ensembles für alte Musik tritt sie regelmäßig mit dem Orchester Le Concert des Nations auf. Ja, und der Telemann-Wettbewerb, der hat dieses Jahr zum 13. Mal stattgefunden. Er gilt als Karrieresprungbrett. Und 34 Solistinnen und Solisten und 12 Ensembles waren im deutschen Magdeburg im Rennen um die Preise.
Wir bleiben gleich in Deutschland, gehen nach Weimar. Da muss das Goethehaus saniert werden. Wir haben schon darüber berichtet. Jetzt ist klar, das Goethehaus muss bei den anstehenden Sanierungen sparen.
Die Klassikstiftung Weimar bleibt trotz gekürzter Fördergelder bei ihren Sanierungsplänen für das Goethehaus. Aufgrund einer Reduzierung der Bundesmittel von 35 Millionen auf 18 Millionen Euro müssen Teile der geplanten Maßnahmen vorerst zurückgestellt werden. Das heißt etwa der Einbau eines Fahrstuhls und die Öffnung des zweiten Obergeschosses.
Aber vorerst zurückgestellt, das heißt, das holt man zu einem späteren Zeitpunkt noch nach?
Ja, die Stiftung hofft auf weitere Mittel dann ab 2027 und wird die Museumskonzeption aus eigenen Mitteln finanzieren. Die Sanierung soll nicht nur die Bausubstanz verbessern, sondern auch deutlich machen, welche Räume und welches Mobiliar noch aus der Goethezeit stammen. Johann Wolfgang von Goethe bewohnte das Haus über Jahrzehnte bis zu seinem Tod.
SRF 2 Kultur.
Einen schönen guten Morgen wünschen Simon Buri und Sabine Gysin.
Guten Morgen.